Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Herzlich willkommen zum Info auf Radio Bern Rabe vom Dienstag, dem 24. Juni 2014. Das sind unsere Themen von heute. Die Minen von Glencore im Kongo zerstören die Umwelt und missachten Gesetze. Erneut kritisieren Entwicklungsorganisationen den Bergbaukonzern mit Sitz in Zug. Franziska Teuscher wird zur Sprayerin. Die Berner Schul- und Sozialdirektorin weiht legale Graffiti-Wand der Stadt ein. Und das Zielpublikum muss noch wachsen. Die Berufsmeisterschaften Swisskills wollen 200.000 Menschen mobilisieren. Am Mikrofon begrüßt Karin Bachmann.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Wir kommen zuerst zu den Nachrichten. Schweizer Neonazi rufen zur Selbstjustiz auf. Sie reagieren auf Facebook auf einen Lynchmord, der letzte Woche in Deutschland geschah. Ein 17-Jähriger brachte einen 27-jährigen Mann um, der seine Schwester zuvor vergewaltigt hatte. Diese Tat wurde von der Schweizer Neonazi-Gruppe Kameradschaft Heimattreu bejubelt. Auf der Facebook-Seite lobt die rechtsradikale Gruppe die Bluttat des Bruders der Vergewaltigten. Sie schreiben, solange die Todesstrafe nicht vollstreckt wird, müsse man sich eben selber darum kümmern. Und sie rufen gleichzeitig zum Mord an Kinderschändern und Vergewaltigern auf. Nun ermittelt die Basler Staatsanwaltschaft gegen die Kameradschaft Heimattreu. Denn die öffentliche Aufforderung zu Verbrechen oder zu Gewalttätigkeit gilt als Offizialdelikt und wird mit bis zu 3 Jahren Gefängnis bestraft. Die Bildung einer rechtspopulistischen Fraktion im Europaparlament ist gescheitert. Der Chef der islamfeindlichen niederländischen Partei, PVV, Geert Wilders, wollte unter anderem mit Marine Le Pens Front National zusammenspannen. Es sei nun aber nicht gelungen, bis Fristablauf eine gemeinsame Gruppe mit 6 weiteren Parteien im Europaparlament zu bilden, sagte Wilders am Montag der niederländischen Nachrichtenagentur ANP. Zur Bildung einer Fraktion müssen sich mindestens 25 Europaabgeordnete aus mindestens 7 EU-Staaten zusammenfinden. Der Fraktionsstatus hätte den Vertretern rechtsextremer und rechtspopulistischer Parteien zusätzliche Finanzmittel, mehr Redezeit und weitere Vorteile verschafft. Und so klang es gestern aus einem Lichtschacht in Bern. Ein Igel, der in einen Lichtschacht beim Berner Wankdorf gefallen war, schrie so laut, dass ihn Passanten erhörten und die Feuerwehr alarmierten. Ja, die Feuerwehr geht nicht nur für andere Menschen durchs Feuer und holt Katzen von Bäumen herunter, sie rückte auch für den Igel aus und befreite das Jungtier aus seiner misslichen Lage. Und noch zum Wetter. Morgen Mittwoch scheint wieder einmal die Sonne, nur nicht über Bern. Wolkenfelder ziehen über die Region und diese lassen ab und zu auch ihre nasse Ladung herunter. Am Donnerstag wird es wieder recht sonnig, nur mit wenigen Störwolken und dies bei Temperaturen von bis zu 23 Grad.
95,6. Rabe Info.
In einem Krisengebiet Geschäfte tätigen, davor scheuen sich viele Unternehmen. Nicht so der Bergbaukonzern Glencore mit Hauptsitz in Zug. Auch in politisch instabilen Regionen macht er erfolgreich Geschäfte und steht seit Jahren massiv unter Kritik. Vor 3 Jahren klagte eine Studie die Missstände in den Minen im Kongo an. Dort sei Glencore verantwortlich für Kinderarbeit, Umweltverschmutzung und aggressive Steuerpraktiken. Autoren der Studie waren die Organisation Fastenopfer und Brot für alle. Ein Beispiel in der Studie ist die Fabrik KCC. Sie verschmutze das Wasser des naheliegenden Flusses. Die Konzentration von Kupfer und Kobalt im Flusswasser liege weit über den vorgeschriebenen Grenzwerten. Nach diesen Vorwürfen versprach Glencore, sich zu bessern. Ob sich in den letzten Jahren etwas verbessert hat, fragten wir beim Fastenopfer nach. Die Bevölkerung leide weiterhin unter der Fabrik, sagte François Mercier vom Fastenopfer im Gespräch mit Annick Wangler.
Das hat natürlich ganz verheerende Auswirkungen für die lokale Bevölkerung. Sie haben kein sauberes Wasser mehr, sie können nicht mehr fischen im Fluss. Man sieht die Verschmutzung mit bloßem Auge, die Kinder spielen auf schwer verschmutzenden Feldern. Also die Verschmutzung geht weiter. Obwohl eigentlich Glencore vor 2 Jahren Verbesserungen versprochen hatte, Glencore hat dann gesagt, das Problem sei behoben. Sie haben Bilder gezeigt, wo man sieht, dass kein Abwasser mehr abfließt aus der Mine. Jetzt waren wir wieder vor Ort und das stimmt nicht.
Also die Anwohner haben kein Trinkwasser mehr, weil das Wasser derart verschmutzt ist. Haben Sie Glencore mit diesen Vorwürfen konfrontiert?
Ja, und Glencore informiert nicht transparent, denke ich. Wir sind schon seit einiger Zeit im Kontakt mit Glencore. Wir haben ihnen gesagt, dass wir finden, das Wasser sei verschmutzt. Jetzt Glencore kommt mit einer Erklärung und sagt, nein, das ist alles falsch. Wir haben andere Messwerte von der Wasserqualität. Das Wasser ist sauber, aber Glencore zeigt diese Messwerte nicht und sie informieren nicht transparent.
Sie sind auch nicht dazu verpflichtet, weitere transparente Messwerte zu geben?
Nein, aber auch da zum Beispiel, Glencore müsste die Umweltverträglichkeitsprüfung der Mine veröffentlichen. Das ist der Pflicht laut kongolesischem Gesetz. Es gab zuvor ein paar Jahren eine Umweltverträglichkeitsprüfung von dieser Fabrik. Glencore hat das verhindert. Dieser Bericht wurde nie veröffentlicht und wir wissen nicht, was dort steht.
Jetzt wäre also Glencore von Seiten der Demokratischen Republik Kongo auch verpflichtet, transparent zu informieren. Sie werfen Glencore ja auch weitere Verstöße vor, wie eben, dass der Konzern eine Mine in einem Jagdschutzgebiet gebaut hat. Dort ist aber auch der Bergbau per Gesetz verboten. Wie ist das denn überhaupt möglich?
Ich denke, Glencore nutzt die Schwäche des kongolesischen Staats aus. Sie haben eine Konzession bekommen in einem Naturschutzgebiet, obwohl das gesetzeswidrig ist im Kongo. Man darf doch keine Rohstoffe abbauen. Glencore weiß das, weiß von diesem Widerspruch und sie nutzen das aus. Sie haben seit einigen Jahren jetzt die Rohstoffaktivität ausgebaut und sie haben sich auch geweigert, da mit der Umweltbehörde darüber zu sprechen.
Glencore handelt also zuwider dem kongolesischen Gesetz. Wäre es denn nicht sinnvoller, bei der Führung der Demokratischen Republik Kongo anzusetzen, anstatt einen Bergbaukonzern anzuprangern?
Wir versuchen natürlich auch, im Kongo die Korruption zu bekämpfen. Wir unterstützen auch unsere Partner, zum Beispiel die Bischofskommission für natürliche Ressourcen. Wir versuchen auch, die Zivilgesellschaft im Kongo zu unterstützen, damit sie solche Missstände denunzieren kann. Es ist natürlich schwierig, der Kongo ist ein schwacher Staat. Es liegt auf dem letzten Platz der UNO-Entwicklungsindex zum Beispiel. Es wird natürlich noch lange dauern, bis etwas im Kongo passiert. Und deshalb braucht es auch verbindliche Regeln in der Schweiz, damit Konzerne Verantwortung für ihre Filialen übernehmen.
Also im Staat Kongo läuft einiges schief. Jetzt kann man aber auch sagen, Glencore macht viel Gutes dort. Der Bergbaukonzern baut Schulen und Gesundheitsposten und beteiligt sich auch an Landwirtschafts- und Viehzuchtprojekten. Gleicht das dann die negativen Auswirkungen durch den Bergbau nicht aus?
Man muss nicht vergessen, dass Glencore große Gewinne ins Ausland in Steueroasen verschiebt. Natürlich macht das Konzern auch Investitionen in sozialen Projekten im Kongo und das ist sicher positiv. Das sind auch Arbeitsplätze und ausländische Investitionen. Aber gleichzeitig verschieben sie hunderte Millionen von Dollars in Steueroasen, damit sie vor Ort keine Gewinnsteuer zahlen. Und wir denken, es wäre besser, Glencore würde sich an den Steuergesetzen halten und Steuer richtig zahlen, statt in sozialen Projekten zu investieren.
Also diese Vorwürfe rund um Steuern und Umweltverschmutzung sind ja schon seit 3 Jahren präsent. Seither hat sich laut Ihren Aussagen wenig verändert. Gibt es überhaupt Hoffnung, dass sich tatsächlich etwas ändern wird?
Wir fordern mehr Transparenz und wir fordern auch verbindliche Normen für multinationale Unternehmen. Es ist so, ja, dass der Kongo ein schwacher Staat ist und es wird noch lange dauern, bis die Umweltgesetze dort angewendet und umgesetzt werden. Und deshalb sind wir auch zum Beispiel in der Kampagne Recht ohne Grenzen in der Schweiz involviert, wo wir fordern, dass multinationale Unternehmen mit Sitz in der Schweiz auch für ihre Filialen im Ausland haften.
sagt François Mercier von der Organisation Fastenopfer. Weitere Informationen zu den Aktivitäten von Glencore im Kongo finden Sie unter www.fastenopfer.ch.
95,6 Rabe Info.
In der Nacht Züge versprayen, prominente Fassaden mitten in der Stadt mit seinen Kunstwerken verzieren oder einfach mal schnell mit einem Tag sein Revier markieren. Eigentlich leben Graffitis von der Illegalität. Doch wie es ist mit vielen Underground-Erscheinungen, man versucht sie in die Gesellschaft einzubinden. Auch die linksgrüne Stadt Bern geht mit dem Trend. So hat die Stadt Bern in den letzten Jahren an drei Orten legale Graffiti-Wände geschaffen. Letztes Wochenende kam eine vierte Zone dazu. Im Bümplitzer Bodenweidgebiet dürfen sich Graffiti-Künstlerinnen nun legal ans Werk machen. Michael Spahr hat den Sprayern und Sprayerinnen über die Schultern geschaut.
Ah ja, das ist klar. Ja, die muss man eben immer gut machen. Es ist lieber Pigment unten drin. Dann vielleicht wieder einen nicht leeren. Also ein bisschen, ja. Genau, das muss eben. Ein bisschen nachher, ja.
Eine ganz besondere Sprayerin macht sich an einer Wand bei der Bodenweide in Bümplitz zu schaffen. Franziska Teuscher, grüne Gemeinderätin, Schul- und Sozialdirektorin der Stadt Bern. Sie eröffnet eine weitere legale Graffiti-Wand im Stadtgebiet. Zuvor gab es drei Orte, wo legales Sprayen erlaubt ist. Beim Jugendzentrum Graffiti im Wieler, beim Jugendtreff Bronx in der Lenggasse und hinter dem Weiermannshaus Bad. Zur Graffiti-Kultur gehört es aber auch, dass sie illegal ist. Die Frage stellt sich, ob Graffiti-Sprayer denn auch wirklich Freude an legalen Wänden haben.
Ja, sehr gut. Ja, so gerne so Spray-Zeug und mache es gerne. Und ja, Kollegen meinen schon, die machen noch schlimmere Sachen als ich.
Es ist jetzt Jahre her, dass man darauf wartet, dass alle bisherigen Varianten zugemacht wurden und insofern sind wir sehr erfreut, dass es endlich wieder eine offizielle Wand gibt, wo man legal malen darf.
Ich mache nicht das übliche Graffiti, also ich komme auch nicht aus dem Hip-Hop, sondern bei mir steckt ein bisschen was anderes dahinter und darum geht bei mir da nichts verloren. Also ich kann mir schon vorstellen, wenn man in der Hip-Hop-Szene groß geworden ist und da, wo es noch überall illegal war, angefangen hat, dann kann ich mir schon vorstellen, dass da ein bisschen was verloren geht, dass man immer noch illegal sprühen gehen möchte, aber ich meine, es gibt ja noch die Züge, ne?
Tatsächlich sind gut zwei Dutzend Sprayer und Sprayerinnen in der Bodenweidunterführung in Bümplitz am Kunst schaffen. Auch die Berner Bildungsdirektorin Franziska Teuscher war sich nicht sicher, ob legale Spraywände bei der Szene wirklich gut ankommen.
Es hat so viele Leute, ich bin eigentlich überwältigt, wie gross das Interesse und die Graffiti-Künstlerinnen und Künstler sind, die jetzt hier ihre Bilder malen. Ich denke, es hat natürlich auch einen Vorteil, wenn man legal sprayen kann. Man hat mehr Muße, man hat mehr Zeit und es können in diesem Sinn auch schönere Kunstwerke entstehen. Und ich hoffe natürlich, dass wir uns mit unseren Kunstwerken auch mit anderen Städten dann messen können.
Graffiti hat eine riesige Entwicklung durchgemacht. In den 70er Jahren gab es noch den bekannten Sprayer Nägeli, der dann zu 9 Jahren Gefängnis verurteilt wurde in Zürich. Seine Werke sind heute wahrscheinlich Hunderttausende von Franken wert. Street Art ist populärer denn je. Trotzdem gibt es immer noch die Leute, die sagen, Sprayereien sind einfach etwas Hässliches, das sollte nicht passieren. Und jetzt kommt eine Gemeinderätin und eröffnet eine Wand für Sprayereien, die ja eigentlich auch dazu ermutigt, Jugendliche zu sprayen. Was sagen Sie dann den Leuten, die da Angst haben, dass jetzt dank diesen Wänden noch mehr Wände dann in der Stadt versprayt werden?
Also ich finde, wir haben wirklich in der Stadt Bern Wände, Orte, die wirklich nicht einladend sind. Und wenn wir hier Flächen zur Verfügung stellen können für Graffiti-Kunst, bin ich gerne dafür, mich dafür einzusetzen. Ich kann das auch gut politisch vertreten. Das ist aber nicht eine Aufforderung an die Graffiti-Künstlerinnen und Graffiti-Künstler, überall hinzusprayen, weil Sprayen ist illegal, auch in der Stadt Bern. Aber ich glaube, wir müssen uns bemühen, dass wir mehr Orte noch finden, wo man legal sprayen kann. Im Ausland gibt es ja wunderbare auch Spraybilder oder beispielsweise, ich war im Sommer in Stockholm, da ist die ganze Untergrundbahn, gibt es überall Spraybilder, die sind sogar in den Reiseführern vermerkt und das finde ich, das muss auch ein bisschen die Zukunft in der Stadt Bern sein. Wir müssen uns bemühen, dort wo es Platz hat, dort wo es niemanden stört, dass wir dort auch wirklich den Leuten, die legal sprayen wollen, Platz bieten, dass sie ihre Kunstwerke auch der Öffentlichkeit zeigen können.
Sagt Franziska Teuscher, Berner Gemeinderätin und Direktorin für Bildung, Soziales und Sport. Und sprayt einen zweiten Punkt an die Wand.
Die Standorte der legalen Berner Graffiti-Wände gibt es im Internet unter www.part-bern.ch/service/legale-graffiti-wände.
95,6 Rabe Info.
Noch knapp 3 Monate, dann wird Bern zur Hauptstadt der Berufsbildung. Mitte September beginnen die ersten Swiss Skills, ein Mega-Event, wo 70 Berufe ihre Schweizer Meisterschaften gleichzeitig austragen werden. Das wichtigste Zielpublikum sind die Berufstätigen der Zukunft. Schüler und Schülerinnen sollen dank dem Swiss Skills ihren Einstieg in die Berufswelt finden können. Die Türen stehen weit offen, doch das Interesse ist noch verhalten. Trotzdem rechnen die Veranstalter mit 200.000 Besuchern und Besucherinnen und bereiten sich dementsprechend vor. Michael Spahr hat bei den Vorbereitungen reingeschaut.
Luca Ritz ist Informatiklernender und er ist Berner Meister seiner Branche. Selbstverständlich nimmt er an den Swiss Skills teil, dann misst er sich mit den Besten aus der ganzen Schweiz. Wie so ein Wettbewerb abläuft, erklärt er mit den folgenden Worten.
Also bei uns an der Regio war es so, dass wir einen Bug-Tracker programmieren sollten. Das heißt, man kann ein Ticket eröffnen, dieses bearbeiten, abspeichern, Projekte eröffnen, Tickets dazu erfassen, neue Benutzer erfassen und neue Projekte erfassen und diese, wie gesagt, in der Datenbank abspeichern, wobei am Anfang ein Login-Dialog erscheinen sollte und man seinen Benutzernamen und sein Passwort eintragen musste und je nach Verifikation gelangte man dann auf diese Seite, ja.
Es tönt kompliziert, für den Laien eher unverständlich. Hauptsache Informatik-Berner Meister Luca Ritz weiß, was er tun muss. Er ist zuversichtlich, dass er auch vor einem potenziellen Publikum von 200.000 Menschen bestehen kann.
Also man sollte es natürlich einfach können, aber wir haben jetzt noch 2 Tage, an denen wir üben können. Und ein Tag davon, der letzte, der wird an einem öffentlichen Ort sein, dass man sich so an die Atmosphäre gewöhnt. Also mit vielen Leuten rundherum, dass man sich konzentrieren kann und so weiter.
Gefordert im Vorfeld der ersten Schweizer Berufsmeisterschaften Swisskills sind nicht nur die Lernenden aus 70 verschiedenen Berufen, sondern auch die Menschen in der Organisation des Mega-Events. So auch Gesamtprojektleiter Michael Stocker.
Jeder Berufsverband, der dort ausstellt, der hat ein besonderes Bedürfnis. Sie müssen sich das so vorstellen, die Gartenbauer, die arbeiten mit Sand, mit Steinen, mit Wasser, mit ganz anderen Materialien als zum Beispiel der Koch. Der Koch muss auf die Hygiene schauen, dass das alles wirklich einwandfrei dann auch funktioniert. Er muss die Kühlkette im Auge behalten. Und das sind natürlich logistische Anforderungen, die wir auch nicht alltäglich meistern dürfen.
Swisskills findet am Anfang des neuen Schuljahres statt, ideal für 8- und 9-Klässler, die sich nun mit der Berufsbildung auseinandersetzen müssen. Sie können die Meisterschaften und die Ausstellung in der Berner BA Expo gratis besuchen. Trotz ausgezeichnetem Angebot werden Michael Stocker und sein Team noch nicht von Schulklassen überrannt.
Also die Schulklassen sind sehr interessiert, jedoch wir haben noch Platz. Also die Schüler und Lehrer, die sind noch herzlich eingeladen, sich anzumelden zu den Swisskills Bern 2014. Wir sind froh, wenn wir möglichst viele Anmeldungen schon im Vorfeld haben, dann können wir das alles besser handeln.
Sagt Swisskills Gesamtprojektleiter Michael Stocker. Die ersten Schweizer Berufsmeisterschaften SwissSkills finden vom 17. bis am 21. September in der Berner BA Expo statt. Rabe wird dann mittendrin sein und als Berufsbildungsradio über den Grossanlass berichten. Interessierte Schulklassen können sich auf der Webseite www.swisskillsbern2014.ch voranmelden.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Info vom Dienstag, dem 24. Juni 2014 auf Radio Bern Rabe. Das nächste aktuelle Rabe-Info hören Sie am Mittwoch, wie immer, um 11. Beigetragen zu dieser Sendung haben Michael Spahr und Annik Wangler. Am Mikrofon verabschiedet sich jetzt Karin Bachmann. Die wünscht euch für einmal viel Glück.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.